Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast
Saalgeflüster.
In diesem Podcast geht es um den Alltag im Krankenhaus, Geschichten aus dem OP und das Leben von zwei operationstechnischen Assistentinnen.
Wir haben heute ein Thema mitgebracht, das wahrscheinlich sehr viele Leute im Winter mitbekommen haben, und zwar die distale Radiusfraktur. Das muss jetzt nicht jedem auf Anhieb etwas sagen, aber praktisch, ihr rutscht im Winter aus, ihr wollt euch abstützen und ihr stützt euch natürlich als allererstes wahrscheinlich mit den Händen ab. So, jeder kennt diese Fallsituation. Man fällt, man packt die Hände nach vorne und dann ist das ganze Gewicht auf den Handgelenken und versucht dann sozusagen euren Sturz abzufangen. Und was dabei ganz oft passiert, ist, dass eben der Radius bricht. Das ist eine typische Operation für uns operationstechnischen Assistentinnen. Steht super oft auf dem OP-Plan, gerade jetzt im Winter. Mhm. Also ich habe super viele Radiusse.
Aber ich habe das Gefühl, Radiusfrakturen gibt es gefühlt das ganze Jahr über.
Ja, auf jeden Fall.
Schön ist auch so, wenn jemand doppelseitig sich den Radius gebrochen hat.
Oh, das ist mies.
Oh Mann.
Ja, das wünsche ich nicht mal meinem Feind. Stell mal vor, du hast beide Arme eingegipst. Oh, das ist toll.
Mal abgesehen von dem Patienten, ich denke auch an uns.
Ja,
weil du ja erst
scheiß mal auf uns, Digga. Wirklich, nicht mal meinem Feind wünsche ich, dass diese Person so scheiße hinfällt, ja, dass er sich verdammt nochmal beide Handgelenke bricht. Zweimal Radiusfraktur. Das ist nicht witzig. Das ist mein absoluter Albtraum. Hast du hier einen Gips? Für was? Wie lange?
Vor allem, wer würde dir dann wirklich jetzt, du gehst auf Toilette, wer
du
macht
das? Du kannst nicht
sauber
scheißen gehen alleine.
Würdest du dann deinen Mann fragen?
Auf jeden Fall.
Nein.
Gott,
nein.
Du kannst ja nichts anderes machen. Natürlich würde ich meinen Partner fragen, hey, kannst du mich abwischen?
Ich würde eher mein Kind fragen als meinen Partner.
Ich habe kein Kind, Honey.
Dann müsstest du mich anrufen.
Wen soll ich fragen? Soll ich jedes Mal, wenn ich scheißen gehe, wenn meine Mutter anrufen? Mama, kannst du mal eben... Nee, Mann, ich bin keine 5 Jahre alt. Ich würde meinen Partner fragen, natürlich.
Nein, never. Das würde ich niemals.
Oder ich würde versuchen, das selber zu machen, aber...
Ja, ich würde mir irgendwas einfallen lassen.
Und dann wird dein Gips dreckig. Oh, meine Güte.
Okay, also wir müssen weiter professionell bleiben. Also es ist auf jeden Fall der absolute Klassiker, eine Radiusfraktur.
Ja, beidseitige Radiusfraktur ist halt wirklich, wirklich, wirklich scheiße. Ist wirklich scheiße.
Ja, aber heute wollen wir euch einmal erklären, was dabei eigentlich im Körper passiert und wann überhaupt operiert wird.
Ja, weil nicht bei jedem Radius muss operiert werden. Also Katrins Tochter zum Beispiel ist letztes Jahr vom Pferd gefallen. Da hat Katrin mich ganz hysterisch angerufen und hat mir erzählt, dass also eventuell operiert werden muss. Man weiß es noch nicht so ganz. Ihr seid dann ins Krankenhaus gefahren, war eine Radiusfraktur, aber...
Ich war mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass es nicht operiert werden
ja?
muss. Also am Anfang hieß es auch, es ist alles okay, bloß sie hat halt weiterhin Schmerzen und meine Freundin ist ja Kinderchirurgin. Und meinte, ja, kommt vorbei, wir röntgen das einmal. Und dann hat man halt gesehen, dass es eine Fraktur war.
Mhm.
Und dann hat sie einen, also keinen Gips bekommen, sondern sie hat so eine Art Schiene bekommen, mhm, die du in so einem speziellen Gerät anformen konntest mit Hitze. Ich habe den Namen leider vergessen.
Ich weiß auch gerade nicht, wie das
aber
heißt.
Aber es war super, ist wirklich perfekt. Und die konnte sie dann halt auch abmachen, wenn sie zum Duschen gegangen ist.
Ja, also ich hatte das nur einmal in meinem Leben. Ich hatte noch nie einen gebrochenen Knochen, noch nie. Aber als ich jünger war, Grundschule, ich war auf Toilette. Ich kann mich kaum noch an diese Situation erinnern, aber ich weiß genau, welche Girls dabei waren. Und wir sind alle auf Toilette gegangen und ich bin gerade raus und ich habe mich mit jemandem unterhalten. Ich war 5 oder so und meine Hand steckte in dem, nicht da, wo du aufmachst, mhm, sondern in der anderen Tür.
Oh mein Gott.
Weißt du?
Ja.
Da, wo diese Scharniere sind.
Ja.
Da steckte meine Hand so mäßig zwischen. Und ich glaube auch nur der kleine Finger.
Mhm.
Ja, und dann hat jemand anders die Tür zugemacht.
Oh Mann, Luisa, mein Bruder ist genau das Gleiche passiert. Aber fast, also seine 2 mittleren Finger waren fast ab.
Ja.
Und es war meine Schuld. Weil jemand von mir, also meine Freundin hatte geklingelt und er kam dann irgendwie als kleiner Knirps und hatte seine Finger dann zwischen den Scharnieren, also zwischen diesem Spalt, und irgendwie war Durchzug und dann ist die Tür zugeflogen.
Oh.
Das war so ein Trauma für mich, also für ihn wahrscheinlich noch 1000-mal schlimmer, aber ich war geschockt.
Ja, und
weil
ich
diese
bin ehrlich,
Finger hingen da einfach runter.
Ich weiß in meinem Kopf noch diesen Moment so genau, weil ich weiß auch, dass es so weh tat. Ich habe geschrien. Und dann wurde meine Mutter angerufen und dann sind wir auch direkt in die Notaufnahme gegangen, haben ein Bild gemacht. Es war nicht durch, es war nur angeknackst.
Okay, aber
nicht ganz durch.
Hattest du keinen Weichteilschaden?
Also ich hatte einen Weichteilschaden, auf jeden Fall.
Also musstest du genäht werden, mein Bruder musste nämlich
das auch. Das weiß ich nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall einen fetten, also Gips bekommen mit einer Schiene, aber.
Ja, okay.
Ja, musste nicht operiert werden. Und aber bis heute ist mein Finger auch ein bisschen krumm. Findest du?
Ja. Aber ich glaube, wir müssen auch mal erklären, was der Radius überhaupt ist.
Ja, dann mach das doch mal.
Also, der Radius ist die Speiche, also einer der beiden Unterarmknochen.
Ja, das finde ich auch so witzig. Also, ich habe letztens erst einen Anruf bekommen von einer Freundin und die ist hingefallen. Die hat mich angerufen, relativ spät abends und war voll aufgelöst so und hat mir halt erzählt, dass sie irgendwie gerade draußen ist mit ihren Freunden und ist hingefallen und ist auf ihr Handgelenk gefallen, weil sie sich halt abgestützt hat. So wie sie das erzählt hat, dachte ich safe, dass der Radius gebrochen ist. Und dann war sie in der Notaufnahme, ich habe ihr halt geraten, dass sie da hinfahren sollte. Und der Arzt meinte so, ja, auf dem Röntgengerät sieht man einfach nur, dass die Speiche betroffen ist. Und dass es sein könnte, dass er gebrochen ist, so mehr nicht. Aber das finde ich auch so witzig, weil ich habe halt davor beim Telefonat über den Radius gesprochen und der Arzt meinte dann Speiche. Und für viele ist das, glaube ich, ein bisschen verwirrend.
Es ist mittlerweile für mich aber auch verwirrend, weil wenn du immer nur diesen einen Begriff hörst und dann auf einmal Speiche hörst, dann denkst du dir so, hä, Speiche?
Was wurde gebrochen?
Ja, und dann ist eher Speiche das Fremdwort, obwohl es ja...
Ja, auf jeden Fall. Für mich ist Speiche auch das Fremdwort. Also wenn ich daran denke, denke ich immer an den Radius und nicht an die Speiche.
Und was bedeutet distal?
Distal bedeutet sozusagen, also es gibt in unserer Branche halt so besondere Fachbegriffe, wie wir Richtungen beschreiben, kranial, kopfwärts, distal, abwärts, also sozusagen alles, was von der Körpermitte eher nach weiter weg geht, bedeutet distal. Das heißt, eine Speiche wurde relativ weit hinten von der Körpermitte gebrochen. Ja, habe ich gut erklärt,
oder nicht? Finde ich gut, ja. Hört sich gut an.
Also es gibt aber noch ganz viele andere Wörter wie medial, lateral, also seitlich und mittig. Da kann man sich mal so Bilder angucken. Das ist eigentlich ganz spannend.
Also distal bedeutet einfach körperfern, also der Teil des Knochens, der direkt am Handgelenk liegt.
Genau, also so weit weg von der Körpermitte wie geht sozusagen. Genau,
und wenn dieser Bereich bricht, spricht man von einer distalen Radiusfraktur.
Yes, sir.
Genau, das passiert ja unglaublich oft. Ja, gerade bei Kindern haben wir eben schon drüber gesprochen, beim Sport, aber auch bei älteren Menschen und ja, ziemlich oft auch bei irgendwelchen Stürzen.
Alter, das ist auch so eine Geschichte, die ich jetzt irgendwie auf Lager habe, ne? Letztens im Operationssaal, und das meine ich gar nicht abwertend, es tat mir voll leid, war eine ziemlich junge Patientin, sehr, sehr, sehr junge Patientin und extrem übergewichtig. Und die ist einfach nur, es sah so schlimm aus, dass ich mir dachte, Girl, was hast du gemacht? Hast du das geplant? Wie bist du bitte gefallen? Die ist wirklich nur gestolpert und über ihren Teppich gefallen. Zu Hause, im häuslichen Feld, ist sie über ihren Teppich gefallen. Und so blöd gefallen, dass sie sich wirklich das gebrochen hat. Beide Seiten.
Oh mein
Gott. Worüber wir gesprochen haben. Und ich glaube, das ist halt schon auch passiert, weil einfach sie ein gewisses Gewicht mitgebracht hat und das extra nochmal schwer auf ihren Handgelenken war. Ja, es ist halt einfach so ein Klassiker, ne? Dass man stürzt, sich so abfangen möchte, um sich nichts weiter Böses zu tun, was ja auch eigentlich tendenziell richtig ist. Und dann versteift sich der Körper aber und versucht so reflexartig sich abzufangen. Und dabei geht halt das Handgelenk sozusagen einfach drauf, weil das ganze Gewicht vom Körper auf diesen kleinen Knochen und diesen kleinen Punkt landet. Und der muss dann alles abfangen und das geht natürlich einfach nicht gut. Und deswegen bricht eben der Radius, also die Speiche, distal, da wo dein Handgelenk ist, relativ häufig und auch relativ schnell.
Genau, die typischen Beschwerden sind starke Schmerzen, eine Schwellung, aber auch eine eingeschränkte Beweglichkeit und man sieht eine wirklich sichtbare Fehlstellung.
Ihr werdet wahrscheinlich auch merken, dass wenn sowas aktiv akut passiert, dass es vielleicht ein bisschen pocht, anschwillt und vielleicht seht ihr auch schon direkt eine Rötung, es tut extrem weh und ihr seid vor allem in eurer Beweglichkeit, was das Handgelenk angeht, ein bisschen eingeschränkt, vielleicht tun manche Bewegungen weh. Das ist auf jeden Fall ein Anzeichen dafür, dass es eventuell gebrochen sein könnte. Und wenn ihr davon ausgeht und euch natürlich aber nicht sicher seid, würde ich an dieser Stelle immer raten, in die Notaufnahme zu fahren. Das ist eine Situation, wo ihr euch wirklich nicht schlecht fühlen müsst, in die Notaufnahme zu fahren. Es macht einfach total Sinn, da einfach mal ein Bildchen zu machen, also ein Röntgenbild.
Ein Bildchen.
Einfach kurz gucken, was da passiert ist.
Genau, auch nur dann kann man sehen, ob da überhaupt etwas gebrochen ist oder nicht.
Deswegen so ein kleines Bild, um einfach zu gucken, was ist da überhaupt gerade so. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Und dann könnt ihr alle weiteren Schritte planen, ob das jetzt eine Heilung ist, die vielleicht nur eine Schienung bedarf oder eine Operation mit einem Gips im Anschluss oder vielleicht ist auch gar nichts passiert und ihr könnt direkt nach Hause und müsst vielleicht einfach nur ein bisschen aufpassen, so weil ihr da jetzt eine Schwellung habt.
Aber operiert wird auf jeden Fall zum Beispiel, wenn die Fraktur instabil ist, das Gelenk betroffen ist oder es eine sehr starke Fehlstellung gibt, die Fraktur offen ist oder auch Gefäß- oder Nervenschäden vorhanden sind.
Genau, bei Gefäß- und Nervenschädigung wären wir dann auch schon bei einer Operation, die vielleicht ein bisschen schneller stattfinden sollte. Da achten die Ärzte drauf, die euch aufnehmen, die das beurteilen und natürlich auch das OP-Team wird dann relativ schnell konsultiert, dass wir eben doch nochmal eine Notfalloperation dann in dem Sinne auch reinbekommen, weil man einfach, ja, Nervenschädigungen sind nicht toll, so dass wir niemand haben, auch Gefäßschädigungen und da arbeiten wir dann auch schnell und auch mit Liebe in der Nacht.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall auch ein Fall, wo man nachts dann aufstehen muss.
Der OP-Ablauf ist eigentlich, ich finde, sehr routiniert und relativ gleich. Der Patient liegt in Rückenlage. Man braucht für diese Operation auch nicht unbedingt eine Vollnarkose. Also ja, gut und gerne hat der Patient auch einfach mal einen Plexus. Das bedeutet einfach, dass euer Oberarm taub ist, dass ihr da nichts mehr spürt. Und bevor wir anfangen, testen wir auch immer. Das bedeutet, dass euch der Operateur wahrscheinlich fragt, so, hey, spürt ihr etwas? Und währenddessen kneifen wir mit so einem...
Ich würde keinen Plexus wollen, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, doch,
ich würde eine Vollnarkose wollen.
Nee, ich würde einen Plexus machen. Aber ehrlich? Witzig, dass wir da unterschiedlich sind, ja.
Ja, nee, ich würde schlafen wollen.
Nee, ich nicht. Aber für die OTAs und die Operateure und das ganze OP-Team ist es meistens ein bisschen angenehmer, wenn man einen schlafenden Patienten hat. Deswegen haben wir uns den Beruf ja auch irgendwie ein bisschen ausgesucht. Man kann dann einfach darüber reden, über die Themen, über die man reden möchte und ist einfach ein bisschen freier, auch während der Arbeit. Gerade wenn mal vielleicht irgendwie etwas passiert oder man sich mal beraten möchte, passt man da ein bisschen mehr auf, wenn der Mensch halt wach ist und man etwas kommentieren möchte, ist ja klar, weil man da einfach auch darauf achtet, dass man ein bisschen sensiblere Wortwahl tätigt und ein bisschen mehr darauf achtet einfach, dass dieser Mensch vielleicht nicht unbedingt das so ab kann, was da gerade passiert oder dass da überhaupt auch vielleicht Blut zu sehen ist und so. Manche Leute sind ja ein bisschen sensibler als andere, deswegen achten wir da schon auch ein bisschen auf unsere Sprache und auf das, was wir erzählen. Und deswegen ist es oft einfach angenehmer, wenn, ja, die Menschen schlafen. Ich hatte jetzt vor kurzem zum Beispiel eine Plexus-Operation auch bei einem Radius. Und diese Person hat Kompressionsstrümpfe angezogen. Für diese Operation, ja. Und auch
aber das finde ich süß und vorausschauend. Also
ja, aber warte mal. Auch wenn der Plexus sitzt, ja. Diese Dinger können schon auch mal jucken. Und irgendwie hat das wohl extrem gejuckt. Dieser Mensch ist uns Minimum fast 6-mal vom OP-Tisch gesprungen. Wir mussten noch einen Gürtel holen, also noch so ein OP.
Gurt.
Um diese Person zu fixieren, fast schon auf dem OP-Tisch. Wir haben diesen Menschen häufiger angesprochen, war ein bisschen schwierig mit Deutsch. Wir sind auf Englisch umgestiegen und auch Englisch wurde halt so mäßig verstanden, aber wir haben es wirklich versucht und auch immer wieder gesagt so, hey, you're being operated right now, please be still, like, please don't move so much, you know. Bitte beweg dich einfach nicht so viel, deine Beine und alles. Du original die Abdeckung einfach fast abgerissen, so, weißt du. Es war wirklich, wirklich anstrengend.
Und deshalb lieber schlafen.
Ja, weil dann merkt man das auch nicht, dass die Kompressionsstrümpfe vielleicht gerade jucken, weil die hat da wirklich ein Tänzchen hingelegt und es hat unsere Arbeit voll erschwert. Also, Ja, gibt immer wieder so Ausnahmefälle. Also der Patient liegt auf jeden Fall in Rückenlage und euer Arm wird dann auf einem Armtisch gelagert und dann hält den jemand fest. Der wird dann abgewaschen, also mit Desinfektionsmittel, und dann verschwinden wir auch schon hinter den grünen Tüchern. Es wird dann alles steril abgedeckt und nur die Hand ist sozusagen auf unserer Seite und ihr seht dann eigentlich nur noch grün von der Abdeckung. Und für uns geht dann das OP-Geschehen richtig los und ihr könnt euch in der Regel entspannen. Also entweder seid ihr wach und habt einen Plexus und könnt so ein bisschen dösen oder ihr seid halt wirklich in Vollnarkose. Ja, und was machen wir dann? Als allererstes legen wir uns das OP-Gebiet frei, machen uns ein Bild von dem Bruch, nicht nur über das Röntgenbild, sondern eben auch tatsächlich das, was wir gerade aktiv sehen. Und dann versucht man in der Regel, sich den Bruch richtig schön darzustellen. Dafür gibt es verschiedene Instrumente, die verwendet werden können. Ich würde sagen, so, dann gibt es ein Instrument, das ist da ganz beliebt. Das nennt man Respiratorium. Damit kann man so ein bisschen rumkratzen auf dem Knochen und sich einfach so ein bisschen besseres Bild schaffen von, ja, wie der Bruch aussieht und wie man ihn eventuell wieder gut aufeinanderlegen kann. Das ist wirklich so ein bisschen Puzzle-Prinzip. Einfach damit der Knochen wieder so aufeinander steht und auch wieder zusammenwachsen kann, wie er davor war. Und da versucht man vor allem so Bruchlücken und sowas irgendwie wieder, ja, wegzubekommen. Und manchmal ist das nicht so leicht, weil sich der Knochen vielleicht etwas verkeilt hat oder auch ein Stück fehlt. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Instrumente, wie man den Bruch wieder fixieren kann, bevor wir dann die Platte und die Schrauben reinmachen. Das sind dann die Repositionszangen. Mein persönlicher Favorite ist da der Spanier und Katrin mag die Spitz-Spitz ganz gerne. Auf jeden Fall kann man damit den Bruch wieder ganz schön, ja, aufeinander bringen. Und wenn man das geschafft hat und das im Röntgen auch wirklich schön aussieht, dann kann man sich für eine Platte entscheiden. Meistens werden vorher auch Drähte gesetzt, damit man einfach weiß, okay, das bleibt jetzt wirklich so stehen. Wir können ganz entspannt jetzt vielleicht die erste Schraube reindrehen und dann auch die Platte auswählen und dort die Schrauben reinsetzen. Ja. Wenn das passiert ist, guckt man nochmal übers Röntgengerät, steht das alles wirklich schön, sieht das gut aus und ist vielleicht eine Schraube zu lang. Es kann mal sein, dass wir wieder was austauschen müssen.
Ist vielleicht eine Schraube locker.
Ist vielleicht eine Schraube locker. Bei dir ist eine Schraube locker.
Ich muss gucken, ob du aufpasst.
Ja, ich pass auf. Natürlich passe ich auf. Und wenn alles schickilacki aussieht, dann machen wir auch schon Spülung. Also bedeutet, wir machen da meistens irgendwie so ein bisschen Ringerlösung oder NaCl rein, spüren einmal das OP-Gebiet und dann machen wir eine Subkutannaht und eine Hautnaht, einen schönen Verband, damit ihr euch auch wohlfühlt und nicht das Gefühl habt, oh mein Gott, was ist da gerade passiert? Ja, und dann geht's ab in den Aufwachraum.
Das hast du so schön gesagt.
Findest du?
Ja, bin gar nicht mehr zu Wort gekommen.
Oh, sorry. Ist nicht. Aber es ist halt auch eine schnelle Operation,
ja,
ne?
Es ist halt eine standardisierte OP, die ruckzuck geht, im besten Falle. Ich habe schon mal einen Radius erlebt, der ging so lang. Der ging, glaube ich, 3 Stunden.
Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Kann halt immer, manchmal gibt es wirklich so, also auch wenn man meistens denkt, Radius ist ein schneller Punkt, gibt es manchmal so P-Verläufe, wo man halt auch aktiv merkt, so, das sieht gerade einfach nicht gut aus.
Und du weißt ganz genau,
dass die sind noch nicht zufrieden, die wollen dann nochmal dran arbeiten, dann gucken sie aufs Röntgenbild, dann wird 10.000 Mal nachgeröntgt. Dann wird da wieder was reingeballert, das sieht immer noch nicht schön aus, steht nicht richtig. Man hat Angst, dass der Patient danach irgendwie Probleme hat in der Bewegung, ja, oder dass die Platte irgendwie stört oder. Ja, ist schon auch Friemelarbeit.
Mhm.
Naja, deswegen ist es so wichtig, gute Operateure zu haben, die wissen, was sie machen und wo jeder Handgriff sitzt. Und ich würde auch sagen, dass es einfach eigentlich so ist. Und dass manchmal einfach, ja, die Gegebenheiten nicht so toll sind. Und es deswegen dann einfach länger dauert. Weil es ein komplizierter Bruch ist oder weil die Person länger schon gewartet hat und.
Ja, oder manchmal sieht man ja auch nicht das Ausmaß im Röntgenbild.
Das kann auch sein, ja.
Siehst du am Ende erst, wenn du es aufgemacht hast und wirklich reinschaust.
Ja.
Ich würde sagen.
So viel zu dem Radius.
Mhm.
Also jede Person, die jetzt eine Radiusoperation hatte, macht euch keine Sorgen. Ist wirklich eine Standardoperation, hat gefühlt jeder Dritte schon erlebt. Ich übertreibe jetzt
vielleicht. Du übertreibst, aber ja.
Ja, dann lass es jeder Fünfte sein. Ich
würde sagen, Nita 6,5.
Okay, Katrin. Also, für dich ist, glaube ich, schon time for the higher.
Schon vor zwei higher. Stunden, nachdem ich genötigt wurde, noch eine dritte und vierte Folge aufzunehmen.
What the hell? Wir haben gerade mal zwei Folgen
so aufgenommen. What the hell are you waiting for?
Okay. Oh, ich habe so eine schöne Stimme. Das ist die Übermüdung. Das ist Kombination von Frühdienst, Sachen zu Hause erledigen müssen, kochen und sich dann noch mit seinem Podcast-Partner treffen und abends um 23 Uhr Folgen aufnehmen.
Und was kommt nach müde?
Dumm.
Ja, richtig. Ey, genau. Oh mein Gott, das kanntest du.
Natürlich. So alt bin ich noch nicht. So alt bin ich noch nicht. Nee, doch, ist so. Auch in meinem 24-Stunden-Dienst ist so der Running Gag. Und es ist auch wirklich so.
Ja, ich werde auch immer richtig albern, so richtig unangenehm. Im Nachhinein denke ich dann immer so, okay, Katrin, du hast übertrieben, aber...
Ja, aber man wird entweder so, wenn man in einem 24-Stunden-Dienst so wirklich vielleicht auch anstrengend war, so, wird man, finde ich, irgendwie so erstmal... ist alles gut, dann ist erstmal alles nicht gut, dann snackt man vielleicht kurz was, dann ist wieder alles gut und dann wird man richtig sauer, weil man hat dann inzwischen richtig auch Hunger und man weiß noch nicht so ganz, wann gibt's wieder Essen.
Ja.
Wann ist Fütterungszeit? Ja.
Fütterungszeit.
Ist wirklich so. Fühlt sich an wie Fütterungszeit. Muss ja auch schnell gehen.
Ich werde sowas in weiter. Zukunft einfach erstmal nicht mehr haben.
Ja, ich weiß.
Das ist
aber
so.
Dann geht's weiter. Du wirst es auch vermissen.
Ja, ich vermisse es jetzt schon ein bisschen.
Ja. Dann geht's weiter. Und dann ist man richtig müde, gähnt, voll peinlich. Dann gähnt man, voll peinlich. Puh. Alle kriegen es mit, alle sind vielleicht auch müde. Ja, und dann überschreitet man irgendwann so einen Moment, wo man nicht mehr müde ist, sondern so langsam ein bisschen loco. Langsam wird man ein bisschen hyperaktiv und ein bisschen komisch in der Birne. Ist wirklich so, oder?
Nein.
Ich finde auch bei anderen, bei Arbeitskollegen merkt man das halt auch immer. Und richtig witzig ist dann, wenn der Moment gleichzeitig kickt.
Ich glaube, wir sollten jetzt zu Ende kicken.
Ja, wir sind beide auch jetzt extrem müde. Also ihr Lieben, das war's mit der Radiosfolge. Kurz und knackig. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was dazu lernen. Es ist wirklich eine Standardoperation. Also falls du diese Operation durchmachen musstest, mach dir keine Sorgen. So viele andere da draußen mussten das auch machen, haben es alle überlebt. Und du wirst das auch schaffen.
Das war's mit Saalgeflüster für heute.
Wenn es euch gefallen hat, sagt's weiter. Wenn nicht, dann sagt uns gerne warum. Und denkt daran, was im OP passiert, bleibt meistens nicht da. Bis nächste Woche.